redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht, einer Koproduktion von Vrindt und Deutschlandfunk Nova. Und bei Deutschlandfunk Nova verantwortet das Ganze mein Gast Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Ich grüße dich.
Thema heute, die Bartholomäusnacht.
Ja, klingt gut, nicht? War aber tatsächlich scheiße mit Verlaub. Hat man ja öfters im Leben.
Ist eigentlich immer.
An sich schon. Wir reden vom 23. August 1572.
Das heißt, die Bartholomäusnacht ist auch tatsächlich eine Nacht.
Also ist jetzt nicht eine Nacht, es wurden dann ein paar mehr noch, weil wenn du jetzt gleich erfährst, was da passiert ist, dann merkst du, dass es nicht in einem Tag sozusagen vonstatten gehen konnte. Die Bartholomäusnacht suggeriert aber tatsächlich, dass es sich um einen, da hat es auch angefangen.
Okay.
Und an diesem Tag heiratete die Tochter von Katharina von Medici, die damals Königin von Frankreich war, nämlich Margarete von Valois. Und Anlass dieser Hochzeit war eine riesige Fete am Hofe und dort kamen also viele Leute. Und nun waren unter diesen Leuten auch Angehörige der Hugenotten. Mhm. Und die Hugenotten waren Anhänger der neuen protestantischen Lehre, die von Luther ausgehend ungefähr 1520 beginnend in Europa relativ weit verbreitet war. Und die Hugenotten waren Anhänger sozusagen dieser protestantischen Idee und abweichenden christlichen Religion. So muss man das ja sagen.
Ja.
Und insofern waren sie genauso wie in Deutschland und in anderen Ländern, auch in Frankreich, von den mehrheitlichen damals dann katholisch sich nennenden römischen Christen verfolgt.
Haben die sich dann direkt katholisch genannt schon?
Das war dann etwas später, aber sie waren, also die Urgemeinde, katholisch heißt ja Urgemeinde,
ja.
Das war dann sozusagen die Antwort darauf, als sich die Protestanten manifestiert hatten, ja, als eine zweite christliche Religion. Nachdem sie eben auch unter Hilfe von Philipp Melanchthon ein protestantisches Glaubensbekenntnis formuliert haben und gesagt haben, wir glauben an das Gleiche wie ihr,
ja,
nur mit weniger Prunk und anderen Schwerpunkten, aber wir sind eben auch Christen. Das mussten sie belegen. Und nachdem das klar war, hat dann die katholische Kirche gesagt, gut, wenn ihr also sowas seid, dann sind wir die Urchristen. Und sagen, ja, wir sind diejenigen, die das alles erfunden haben. Und nicht
weil
die
Jesus
Schweizer.
Ja auch mit Goldbrokat behangen durch Jerusalem gelaufen
ist. Es waren
ist,
dieses Mal nicht die Schweizer, sondern die Urkatholiken. Ja. Und seitdem heißen die also Katholiken und die anderen Protestanten.
Mhm.
Die Protestanten in Frankreich waren eben die Hugenotten und die hatten, genau wie die Protestanten in anderen Ländern Europas, große Probleme, sich durchzusetzen, beziehungsweise erstmal überhaupt am Leben zu bleiben.
Ich wollte gerade sagen, die waren wahrscheinlich auch verfolgt.
Sie hatten keine Kirchen, sie hatten keine Fründe, sie hatten nichts eigentlich. Währenddessen die Urchristen, also die katholische Kirche, natürlich weiterhin die Bistümer hatten und das viele Geld und die vielen Ländereien etc. etc. Das hat alles für großen Ärger gesorgt.
Erstaunlich, dass es trotzdem so erfolgreich war mit diesem Protestantismus. Ne?
Also meine Theorie ist ja als Klammerbemerkung gesagt, die Welt haben tatsächlich Ideen verändert und nicht Kriege. Und von diesen Ideen, die kannst du an einer Hand aufzählen. Davon ist eine der Protestantismus.
Ja.
Natürlich Religion insgesamt sowieso, weil die unabhängig von politischen Verhältnissen stabil überlebt haben. Aber selbst sowas wie der 30-jährige Krieg, der hat nur Not und Elend gebracht und Schrecken und Vernichtung von, ich sag mal, Gütern. Aber er hat die Welt nicht verändert.
Ja.
Selbst der Zweite Weltkrieg nicht. Also der war ja die Antwort auf den Ersten. Und es ist ja besonders schön, wenn man den Leuten erzählt, du zahlst Solidaritätszuschlag, das ist das Ergebnis des Ersten Weltkrieges. Das ist aber tatsächlich so.
Ja.
Ist tatsächlich so. Und wir werden noch ein paar Jahre warten, dann ist die alles das, was diese beiden Kriege sozusagen hervorgerufen haben, ist dann bereinigt in Anführungsstrichen. Und es ist wieder so wie vorher, könnte man beinahe sagen. Das ist natürlich nicht etwas übertrieben, aber so. In diesem Falle waren es also die Hugenotten, die nun also in Frankreich verfolgt wurden. Und während dieser Hochzeit von Margarete von Valois wurde einer der Hugenottengeneräle ermordet. Und dieser Mord an einem Hugenottengeneral
auf der Party. War das damals normal, dass auf so Partys mal gelegentlich jemand ermordet wurde?
Eigentlich nicht. Der Mord an diesem Hugenottengeneral löste die sogenannte Bartholomäusnacht aus, in der also in den Straßen von Paris Jagd auf Hugenotten gemacht wurde und die wurden einfach mal bäuchlings umgebracht. Und zwar so, dass es Chroniken gibt, die davon sprechen, dass die Straßen von Paris sich rot gefärbt hätten vom Blute der armen Hugenotten. Insgesamt sollen in dieser und der folgenden Nacht 6000 Menschen umgekommen sein, also Hugenotten ermordet worden sein.
Sowas passiert ja nicht spontan.
Nein, es ist, das war der Religionskrieg. Das war die Auseinandersetzung zwischen Religionen. Also,
da wird so ein General ermordet. Daraufhin werden 6000 Menschen in den Straßen von Paris
umgebracht. Es war der Beginn der Jagd auf Hugenotten.
Irgendwer muss das ja vorher geplant und Propaganda gemacht haben und gesagt haben, in dem Moment, wo der General stirbt, legt ihr los.
Ja, es gibt ein Bild, das wurde sehr viel später gemalt. Da siehst du Katharina von Medici, wie sie sich über die Leichen beugt. Und das könnte suggerieren, dass das in ihrem Auftrag geschehen sei.
Ja.
Also natürlich gibt es Auftraggeber, natürlich gibt es Hintermänner, die das Ganze inszenieren. Und natürlich gibt es auch, ich sag mal, Leute, die davon einen Vorteil haben. Das ist doch klar, ist immer so. Und
ja.
In diesem Falle waren es also die katholischen Strukturen, sage ich jetzt mal im Allgemeinen. Und am Königshofe war eben der Katholizismus in Form von Katharina von Medici, aber eben auch insgesamt sehr stark verankert und deswegen hatten die Hugenotten einfach keine guten Karten.
Ja.
So. Aber das war jetzt nicht nur in Frankreich so, sondern eben auch überall woanders. Und bis es dann im 30-jährigen Krieg, an dessen Ende der Westfälische Friede stand, der die Religionsfreiheit noch einmal festgeschrieben hat, ist es ja noch ein bisschen. Also wir sind bei 1572, der Krieg war zu Ende 1648, also sagen wir mal ungefähr 70, 80 Jahre später. So, und bis dahin finden eben Versuche statt, ich sag mal, die unterschiedlichen Religionen auszugleichen, ihnen einen Modus vivendi zu verschaffen. In Deutschland war das der Augsburger Friede 1555, der Augsburger Religionsfriede. In Frankreich war das Edikt von Nantes 1598. In beiden Fällen wurde also erlaubt sozusagen, dass es diese beiden Religionen gab. Aber das war so der erste Versuch. Also es war noch nicht so richtig etwas, wo du sagen konntest, das hält jetzt. So, aber diese beiden Versuche haben eben tatsächlich nur phasenweise gehalten und haben also nicht dauerhaft diese beiden Religionen friedlich miteinander leben lassen. Wobei auch bei den Protestanten, den Hugenotten oder bei den Calvinisten noch mehr, natürlich auch eine gewisse Radikalität dann irgendwann auch an den Tag kam und sie tatsächlich auch diese Religion wirklich auf ihre Wurzeln zurückbringen wollte, würde ein Protestant heute sagen und die Katholiken würden sagen, im Grunde genommen die Religion ihres Sinnes berauben wollten. Und daraus ist dann letzten Endes irgendwann wieder der Konflikt entstanden, ausgelöst durch die Frage, ob man in Böhmen in diesem Falle auf ehemals katholischem Kirchengrund eine protestantische Kirche bauen dürfte. Das war in diesen Verträgen geregelt, dass den Protestanten erlaubt wurde, Kirchen zu bauen. Jetzt ist aber die Frage, konnten sie das auch auf katholischem Grund tun? Weil die Katholiken hatten sehr viel Grund.
Ja.
Also es war nicht so einfach, irgendwo eine Stelle zu finden, wo eben die Kirche nicht ihre Finger drin hatte. Und da gab es also großen Streit drum. Und dann kommt der berühmte Prager Fenstersturz, der dann der Auslöser war. Und es beginnt dieser 30-jährige Krieg, der am Anfang tatsächlich ein Krieg um die Religion war. Hinterher sind dann noch mehrere Dinge darüber gekommen, die das politisch gemacht haben und geostrategisch. Letzten Endes aber war am Anfang zumindest eben die Frage, was ist mit den Religionen? Und am Ende oder gegen Ende dieses Krieges oder aus französischer Sicht schon relativ am Anfang auch, ist die französische Macht gegen die Hugenotten losgegangen. Also sie haben immer schon während dieses 30-jährigen Krieges probiert, die Hugenotten im eigenen Land extra noch sozusagen zu verfolgen und sie klein zu halten. Und es gibt ein berühmtes Gemälde von La Rochelle, das war der Hauptsitz der Hugenotten. Und dieser Ort La Rochelle wird also belagert und platt gemacht. Und da siehst du also, wie Kardinal Richelieu, der berühmte Richelieu, der also die Außenpolitik Frankreichs zu der Zeit vertreten hat, davor steht und sozusagen als Feldherr großmächtig davor steht, wie dieses La Rochelle abbrennt und damit die Hugenotten eine schwere Niederlage erleiden. Das geht dann weiter nach dem Westfälischen Frieden, gibt es ja zumindest auf dem Papier die Religionsfreiheit, das ist natürlich auch in Frankreich so. Letzten Endes aber führt es eben dazu, dass die Hugenotten in Frankreich ihres Lebens nicht mehr sicher sind, sie werden unentwegt weiterverfolgt und es kommt dann zum Exodus der Hugenotten und die Hugenotten wandern unter anderem dahin, wo du herkommst, nämlich nach Berlin und Brandenburg und werden dort vom großen Kurfürsten, der sozusagen Brandenburg kultiviert hat und Brandenburg groß gemacht hat, der sagt, also das ist eine gute Idee, die Hugenotten können alle kommen, weil das nämlich sehr gut ausgebildete Leute sind und die können wir hier sehr gut gebrauchen zum Aufbau unserer naja, unseres späteren Preußens. Ja. Und dann sind tatsächlich mehr als 20.000, das ist für damalige Verhältnisse eine große Zahl gewesen, zumal eben nach dem 30-jährigen Krieg, Brandenburg war einer der Hauptpunkte, in dem dieser Krieg stattgefunden hat. Also Brandenburg,
Meckpommern. Das heißt, es war verwüstet und entvölkert.
Es war entvölkert und verwüstet, genau. Ja. Und sie wollten es halt tatsächlich urbar machen. Also die Urbarmachung beispielsweise des Oderbruchs ist ja eine Aktion gewesen, die bis zu Friedrich dem Großen gegangen ist. Der hat, glaube ich, damit bis 1760 oder sowas rumgemacht, bis das Ding trocken war und man da eben wohnen konnte und Landwirtschaft machen konnte. Also insofern waren die Hugenotten dann in Preußen oder in Brandenburg erst dann in Preußen herzlich willkommen und sie sind bis heute dort. Und es gibt immer noch Gemeinschaften von Hugenotten, die sich treffen und die so eine Gemeinsamkeit pflegen und die einfach sich so ein bisschen...
Also echte Hugenotten
echte sozusagen. Hugenotten, also echte Nachfolge von Hugenotten, die also sich immer noch als vielleicht etwas Besonderes fühlen, eine besondere Gemeinschaft haben und auch durchaus stolz darauf sind, eben da, wo sie hingeflohen sind, dann tatsächlich integriert worden zu sein und tatsächlich auch Gutes für die dortige Gesellschaft geleistet zu haben. Also mal ganz einfach gesagt, ohne die Hugenotten wäre der Aufbau Preußens vermutlich nicht so rasend schnell vonstatten gegangen, wie es tatsächlich der Fall war.
Und damit dann vermutlich sogar gar nicht. Weil rundherum wären sie schneller gewesen und vielleicht hätte es uns dann danach ein paar Kriege erspart.
Hätte Fahrradkette, genau. Das stimmt schon, aber ob Preußen ohne die Hugenotten so schnell groß geworden wäre, die Frage kann man sicher stellen. Ja.
Hat das dann irgendwie das Verhältnis zu Frankreich getrübt?
Das Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich, Deutschland in dem Sinne gab es so nicht. Ja. Es gab ja immer ganz viele Deutschländer. Wir reden ja vom, sagen wir mal, 18. Jahrhundert, 17., 18. Jahrhundert und da gab es 50, 60 Territorien auf deutschem Boden. Es gab die beiden sogenannten deutschen Mächte Preußen und Österreich, die sich diesen berühmten Dualismus lieferten, um also den Rest Deutschlands unter ihre Fittiche zu kriegen. Schlesien war immer ein Zankapfel. Polen haben wir ja auch schon mal in der Sendung behandelt, war auch ein Zankapfel, wo also beide versucht haben, dann immer dran rumzuknabbern, sag ich mal etwas vorsichtig. Aber die Franzosen haben mit den Deutschen nichts anfangen können, haben sie etwas verächtlich die Deutschländer genannt, weil eben sie im Grunde genommen da so ein Wirrwarr vorgefunden haben, mit dem sie auch gar nicht richtig verhandeln konnten.
Ja, aber dass da jetzt dann die Preußen da die Hugenotten aufnehmen und da auf einmal...
Die waren froh, dass sie weg waren.
Die waren einfach nur froh, dass sie weg waren.
Also, Frankreich ist ein katholisches Land, nach wie vor.
Ja.
Und die haben tatsächlich eine Art Religionssäuberung durchgeführt und haben gesagt, wir wollen das nicht, wir wollen katholisch bleiben und ähnlich wie dann Spanien zum Beispiel streng katholisch wurde nach der Reconquista 1492, ist Frankreich eben jetzt nicht so brutal und nicht so schlimm, aber immerhin haben sie eben auch gesagt, ihr könnt gehen und sucht euch woanders eine Bleibe und das haben die dann auch gemacht. Frankreich im Übrigen, um das Verhältnis nochmal zu erklären, hat sich nach dem 30-jährigen Krieg, also gegen Ende des 17. Jahrhunderts und auch Anfang des 18. Jahrhunderts im Süden Deutschlands, also so Richtung Bayern und Baden-Württemberg heute, Saarland, wirklich marodieren gezeigt. Also die haben tatsächlich dort Soldaten ausgehoben, sind also haben versucht, einfach Gebietsansprüche durchzusetzen.
Soldaten ausheben, was bedeutet das?
Einkassieren.
Achso, einfach die Erstgeborenen mitnehmen und sie
zwingen. Hier kommt mal mit.
Ja, genau. Zwingen, dass sie in der Armee.
Genau. Okay. Also das war der sozusagen dieser Hass, der eine lange Zeit ja zwischen Deutschland und Frankreich herrschte, der ist spätestens dort begonnen und hat einfach tiefe Narben hinterlassen. Und insofern war das Verhältnis zwischen Preußen und Österreich auf der einen Seite und den Deutschen und Frankreich auf der anderen Seite eher gespalten und eher schwierig. Also es war jetzt nicht, es gab auch nicht das, was man heute Diplomatie nennen würde. Das gab es nicht. Es gab Kriege, jede Menge und unentwegt, aber es gab nicht, ich sag mal, den Versuch, dauerhafte Kontakte aufrechtzuerhalten. Das begann also erst so ein bisschen nach dem Wiener Kongress 1815.
Matthias von Hellfeld, ich danke dir.
Bitteschön.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und weisen darauf hin, dass die passende Ausgabe Eine Stunde History am 27. August 2017 läuft und zwar auf DLF Nova.
redet, ist nicht tot.